Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben heute wieder das Thema neutestamentliche Gemeinde. Wir haben ja die letzten Wochen schon darüber geredet in dieser Predigtserie, wo es um Apostelgeschichte 2 geht. Und wir haben im ersten Gottesdienst darüber nachgedacht, wie Menschen Gott begegnen können oder wie wir auch als Gemeinde ein Ort sein können, wo Menschen Gott begegnen. Im zweiten Gottesdienst, wie wir geistlich wachsen können. Im dritten Gottesdienst, wie wir Gemeinschaft miteinander leben können, tiefe Gemeinschaft. Und jetzt im vierten Gottesdienst geht es um Gaben. Aber ich will heute über die Grundvoraussetzungen reden, um unsere Gaben einzusetzen. Gaben sind ja immer für andere Menschen gedacht. Die sind ja nie für uns selbst, mit Ausnahme einer Gabe. Da können wir später nochmal drüber reden. Aber im Wesentlichen sind Gaben nicht für uns selbst, sondern für andere Menschen. Und heute geht es deshalb um das Thema Dienen wie Jesus, warum es mir und anderen gut tut. Einer der spannungsreichsten Sätze der Bibel steht in Johannes 13, die Verse 3 und 4. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater unbegrenzte Macht gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Also mit anderen Worten, Jesus war sich voll bewusst, dass er Gott war, allmächtig, in der Lage, alles zu tun, was er wollte. Und dann kommt dieses scheinbar unbedeutende Wort, also, was tut Jesus mit diesem zu Kopf steigenden, Ego aufblasenden Selbstbewusstsein? Da steht, also stand er vom Tisch auf, zog sein Gewand aus, legte sich ein Tuch um die Lenden wie ein Sklave und wusch seinen Jüngern die Füße. Plötzlich und unerwartet übernimmt Jesus eine Aufgabe, die zu der Zeit damals nur Sklaven übernommen hatten und für die sich die Jünger einfach zu fein waren. In vollem Bewusstsein seines eigenen Wertes, seiner Unabhängigkeit, übernahm er die dreckigste Aufgabe, die man sich damals vorstellen konnte. Das müsst ihr euch mal bildlich vorstellen. Olaf Scholz steht bei seiner ersten Kabinettssitzung jetzt bald vor laufender Kamera auf, zieht seinen Anzug aus, bindet sich ein Handtuch um, kniet sich hin und putzt seinen Ministern die dreckigen Schuhe. Dienen wie Jesus ist der Titel dieser Predigt, und wenn man wissen will, wie Jesus gedient hat, kann man es in einem Wort zusammenfassen. Demütig. Mit dem Mut, den niedern, ja den niedrigsten Weg zu gehen. Wir haben das am Anfang im Gottesdienst in der Lesung aus Philipper 2 gehört. Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Was für ein Gott, oder? Und doch werden einige von euch sagen, so what, ist ja ganz schön und gut, dass Jesus das tut, aber was hat das mit mir zu tun? Ganz viel, denn als er fertig war, sagte er, wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Puh, wie gut, dass über diese Verse nicht so oft gepredigt wird, oder? Nein, ich glaube, wir verpassen so viel vom Leben, wenn wir nicht lernen, wie Jesus demütig zu dienen. Und daher möchte ich mit euch erstmal jetzt 5 gute Gründe besprechen, warum es mir gut tut, zu dienen. Mein erster Punkt ist, dienen macht mich glücklich. Warum sagt eine Madonna, die ihr ganzes Leben darauf ausrichtet, sich selbst zu verwirklichen, dass sie nicht eine Person kennt, die glücklich ist? Und warum sagt auf der anderen Seite eine Mutter Teresa, die ja ihr ganzes Leben dafür eingesetzt hat, Gott und den Ärmsten zu dienen, dass sie unglaublich glücklich ist? Weil Jesus recht hat, wenn er sagt, geben macht glücklicher als nehmen. Glücklich sein und Spaß haben sind keine Synonyme. Sehr oft kann Dienen ja kraftraubend sein, auch emotional auslaugend, vielleicht buchstäblich teuer und gefährlich. Aber gerade wenn ich nach einem Einsatz für Gott abends nach Hause komme, fix und fertig und sage, wow, wir haben heute jetzt richtig was gemacht, ich bin fix und fertig, ich muss mich jetzt echt mal ausruhen, bin ich aber so erfüllt. Gerade in diesen Zeiten schenkt Gott uns oft das größte Gefühl von Erfüllung. Ein britischer Journalist schrieb über Mutter Teresa und die Gemeinschaft, ihr Leben ist so dreckig, so arm und unwahrscheinlich hart, aber ich habe niemals in meinem Leben so freundliche und zuvorkommende Diener gesehen und nirgendwo solch eine Atmosphäre von absoluter Freude gespürt, wie sie von diesen Menschen ausging. Jesus hat das Geheimnis von einem gelingenden Leben in folgende Worte zusammengefasst. Markus 8, der Vers 35. Denn wer sich selbst als Ziel hat, wird sich verfehlen. Wer sich aber aufgibt für mich und das Evangelium, der wird sich selbst finden. Und die Frage ist heute Morgen, willst du in deinem Leben glücklich sein, dann diene demütig, mit dem Mut, den niedrigsten Weg zu gehen. Und das Zweite, was ich euch mitgeben will, ist, dienen setzt mein Potenzial frei. Über diesen Punkt kann ich stundenlang predigen, also macht es euch schon mal bequem, weil Gott in jeden von uns, und das ist so cool, einen Schatz reingelegt hat, den es auszugraben gilt und mit dem wir auch wuchern sollen. Das sind unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Leidenschaften und unser ganz eigener Stil. Die meisten Menschen, die ahnen überhaupt nicht, was alles in ihnen steckt, welches Potenzial Gott in sie reingelegt hat. Und genau dafür ist ja Gemeinde da. Unser Job als Gemeindeleitung ist es, dein von Gott gegebenes Potenzial freizusetzen und dich zu bevollmächtigen, also Platz zu schaffen, zuzurüsten, dass du mit deinen Gaben wuchern kannst. In 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Gott hat jeden von euch besondere Gaben gegeben, also dient einander als gute Haushalter der vielfältigen Gaben Gottes. Und das wollen wir machen hier als Gemeinde, dass wir im Januar wirklich über Gaben reden wollen, über Dienen reden wollen und wir werden das Dienstprogramm durchführen. Da geht es praktisch darum, dass wir über unsere Leidenschaften, über unsere Neigungen reden, die wir als Person haben, also was uns wirklich auf dem Herzen liegt, was wirklich so ein innerer, in den USA würde man sagen, Holy Discontent ist, also was mich wirklich aufregt, was mich rasend macht, wo ich die ganze Nacht auch drüber reden könnte vielleicht. Dann werden wir das in Verbindung bringen mit deinen geistlichen Gaben, die Gott dir schenkt. Jedem hat Gott geistliche Gaben geschenkt und deinem ganz eigenen Persönlichkeitsstil, damit das alles zusammenkommt. Und dann gibt es ein Gespräch noch mit Gemeindeleitungsmitgliedern, sodass wir dann de facto festlegen können, in welchem Bereich du letztendlich hier in der Gemeinde mitarbeiten kannst, auch in welchem Zeitraster du mitarbeiten kannst. Also wie viele Stunden in welchen konkreten Bereichen. Also wir wollen dir dabei helfen, dein Potenzial, was in dir steckt, freizuschaufeln. Und wenn Menschen dann anfangen, auch dieses Potenzial zu leben, davon bin ich überzeugt, und als gute Haushalter auch mit ihren Gaben dienen, dann kann man nur noch daneben stehen und staunen. Dienen setzt also Potenzial frei. Und das Dritte ist, dienen macht mich groß. Jesus lief nichtsahnend mit seinen Jüngern durchs Feld, als er mitbekommen hat, dass sie sich gestritten haben. Und da Jesus ja nur Männer bei seinen Jüngern, engsten Jüngern hatte, war ihm auch sofort klar, worüber die stritten. Denn wer mit Männern zu tun hat, wird das wissen. Die Frage aller Fragen unter Männern ist, wer ist hier der Chef, wer ist der Größte? Hätte Jesus nur Jüngerinnen gehabt, dann wäre das eine andere Frage gewesen, wer ist hier die Schönste? Aber er hat Männer gehabt. Und weißt du, was Jesus auf diese Frage geantwortet hat, wer der Größte ist, wer der Chef ist? Und weil ihm dieser Punkt so wichtig war, rief er alle zusammen, schaute jedem in die Augen und sagte, ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Markus 10, 43. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer groß werden will unter euch, soll anderen dienen. Wer der Erste sein will unter euch, soll sich allen anderen unterordnen. Und ich finde das unwahrscheinlich interessant, wie Jesus hier antwortet. Zunächst verweist er auf die Welt und zeigt auf, dass Macht korrumpiert und absolute Macht auch absolut korrumpiert und sagt dann, gerade so darf das bei euch nicht sein. Also keine Macht in der Kirche, keine Macht in der Gemeinde. Ein ganz klares Jein. Ja, diese Macht, mit dem der Stärkere den Schwächeren unterdrückt, die hat in der Kirche nichts zu suchen. Und nein, es gibt eine Macht, die wir in der Gemeinde brauchen, die Macht des Dienens. Jesus sagt nicht, dass die Frage nach dem, wer der Größte sei, nicht okay ist. Er sagt nicht, das dürft ihr gar nicht fragen. Nein, er zeigt sogar ganz deutlich einen Weg auf, wie man der Größte oder der Erste in der Gemeinde sein kann, in Gottes Reich sein kann. Wenn du groß sein willst und dieser Wunsch ist okay, dann diene. Und wenn du der Erste sein willst, dann ordne dich allen anderen unter. Es gibt in der Kirche durchaus eine Karriereleiter, aber sie führt nach unten. Ein Buch, was mich am meisten geprägt hat in meinem Leben, ist Hinabsteigen zur Größe von Bill Hybels. Da ist das schon im Titel drin, Hinabsteigen zur Größe. Wenn du groß sein willst, dann führt der Weg nach unten. Und weißt du, wovon ich zutiefst überzeugt bin? Dass dieses Herrschaftsmodell Jesu, was die politische Landschaft auf unserer Welt auch richtig verändern würde. Das ist das Fund, was wir auch als Kirchengemeinden in die gesellschaftliche Diskussion mit einbringen können. Aber wir müssen das zunächst mal in der Gemeinde durchbuchstabieren lernen. Warum tut Dienen mir gut? Weil es mich groß macht. Und der vierte Punkt ist, Dienen zahlt sich aus. Alles schön und gut, werden einige von euch sagen, aber woher soll ich die Zeit zum Dienen nehmen? Und ich weiß, dass das für viele von euch ein Problem ist. Woher die Zeit nehmen? Ich bin doch auch noch 40 Stunden die Woche bei meinem Job beschäftigt und habe sonst auch noch alle möglichen Verpflichtungen. Woher die Zeit nehmen, wenn man vielleicht noch ein Teenie zu Hause hat oder ein paar Kinder zu Hause hat, denen man alles Mögliche fürs Leben mitgeben möchte und die einem auch einen ganzen Tag fordern, 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ich kann nur sagen, worauf ich baue, in Matthäus 6, Vers 33 steht das, da steht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und es gibt noch einen anderen Vers, der mir wichtig ist, Lukas 6, Vers 38, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das sind Verheißungen, auf die ich mein Leben baue. Und deswegen geben wir auch als Ehepaar 10% unseres Einkommens und 50-80% unserer produktiven Zeit an Gott. Nicht, weil er uns dazu zwingt, sondern weil wir doch nicht so blöd sind und uns Gottes volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß entgehen lassen. Soweit die Theorie. Und ich kann nur bestätigen, dass Gott zu seinen Zusagen steht. Klar, es gibt auch Zeiten, wo wir einfach nichts von unserem investierten Geld oder unserer Zeit zurückbekommen und wo wir gerade mal vielleicht so überm Wasser uns halten. Aber trotzdem kann ich in Long Term sagen, in den letzten 32 Jahren, wo ich im Dienst bin, Zeit zu investieren, um zu dienen, zahlt sich immer aus. Gott hält sich an seine Zusagen. Er lässt sich nicht lumpen. Er versorgt uns. Aber einigen von euch Mitarbeitern muss ich vielleicht auch sagen, haltet die Balance. Es hängt nicht alles von euch ab. Nehmt euch auch Zeit zu feiern, das Leben zu genießen. Hier müssen wir auch in der Gemeinde aufeinander aufpassen, denn man kann sich gerade mit Dienen auch so sehr verausgaben, dass man ausbrennt. Meine persönliche Meinung ist, dass der Zehnte, also ungefähr 4 Stunden Dienst pro Woche für die Gemeinde ein gutes Maß sein kann. Und fünftens und letztens, Dienen bestimmt meine Ewigkeitsqualität. Wir predigen hier in der Gemeinde relativ wenig über die Ewigkeit, über Himmel und Hölle. Und wir tun das aus einer ganz festen Überzeugung, dass es sich schon im Hinblick auf unsere 70 bis 90 Jahre hier auf der Erde so unwahrscheinlich lohnt, Christ zu sein und Gott und den Menschen aus vollem Herzen zu dienen, dass es richtig klasse ist. Aber ich würde euch was verschweigen, wenn ich diesen Punkt hier ausklammern würde. Ich kann das auch gar nicht, denn dafür steht auch viel zu viel auf dem Spiel. Jeder von uns hier wird einmal vor seinem Schöpfer stehen. Und er wird uns fragen, was wir mit den Gaben, mit den Talenten, mit unserer Zeit gemacht haben, die Gott uns gegeben hat. In Matthäus 25 erzählt Jesus ja das Gleichnis von diesem Hausherrn, der für einige Jahre ins Ausland musste. Also verteilt er sein Portfolio unter seinen Dienern. Der eine bekam Aktien im Wert von 50.000, der andere von 20.000 und der letzte von 10.000. Nach längerer Zeit kehrt er zurück und fordert seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der mit 50.000 kommt und sagt, hier hast du 100.000, ich habe 50.000 dazu verdient. Und der mit 20.000 hatte auch seinen Einsatz verdoppelt. Zu beiden dieser Verwaltern sagte er, ihr wart tüchtig, ihr wart zuverlässig, in kleinen Dingen seid ihr treu gewesen, darum werde ich euch größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade euch ein zu meinem ewigen Fest. Wisst ihr, warum ich so leidenschaftlich gern Pastor bin? Weil ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als dabei stehen zu dürfen und zuhören zu können, wie Gott diese Sätze zu jedem Einzelnen von euch sagt. Weil ihr im Kleinen treu gewesen seid, werde ich euch größere Aufgaben anvertrauen. Kommt, lasst uns feiern ohne Ende. Ich glaube, Dienen bestimmt meine Ewigkeitsqualität. Aber das Gleichnis geht weiter. Er hat sein Leben, einer hat sein Leben nicht investiert, hat nichts aus dem ihm geschenkten Potenzial gemacht, hat seine 10.000 vergraben und Gott zurückgebracht mit den Worten: Ich kenne dich doch als strengen Herrn und dachte, was auch immer ich verdiene, du nimmst es mir doch weg. Und ich hatte Angst, das Geld an der Börse zu verlieren. Deswegen habe ich es sicher vergraben. Hier hast du es wieder zurück. Zornig sagte der Herr zu ihm: Was bist du doch für ein Dummkopf? Wenn du schon der Meinung bist, dass es mir nur um Gewinn geht, hättest du doch mein Vermögen bei einer Bank angelegt. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der 50.000 hatte. Und jetzt wirft diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht. Ziemlich krasse Worte, oder? Aber es wäre halt unfair, wenn ich die euch nicht sagen würde. Was also können wir jetzt ganz praktisch so tun? Komm am besten weiterhin in den Gemeindehauskreis oder auch ab Januar vielleicht das erste Mal und beschäftig wirklich dich mit deinem Potenzial. Entdeck dein Potenzial. Wir wollen dir helfen mit diesem Programm Dienst, also dienen im Einklang von Neigung, Gaben und Persönlichkeitsstil. Das war der erste Teil der Predigt. Und im zweiten Teil geht es darum, dienen wie Jesus, warum es dem anderen gut tut. Bisher haben wir darüber geredet, warum es mir gut tut. Jetzt reden wir darüber, warum tut es dem anderen gut. Es gibt ja keinen Menschen, dessen Aufgabe so groß gewesen ist, wie die, die Jesus hatte. Es gibt keinen, der mit seinem Dienst mehr Menschen auch berührt hätte als Jesus. Und dennoch fällt mir auf, es gibt keinen, den ich kenne in der Bibel, der so wenig gestresst, der so wenig ausgebrannt, der so gelassen war, auch wie Jesus. Und ich frage mich, was ist sein Geheimnis gewesen? Anhand Jesu Vorbereitung für seinen Dienst, der Versuchung durch den Teufel, will ich euch drei Voraussetzungen nennen, wie unser Dienen dem anderen wirklich gut tun kann. Ich will jetzt mit euch über drei Sehnsüchte sprechen, die jeden von uns zum Dienen ziehen, und über drei Fallen, die uns beim Dienen erwarten. Bevor Jesus losging, um den Menschen zu dienen, hat er sich ja 40 Tage in die Wüste zurückgezogen, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Und in dieser Zeit wurden die Grundlagen für seinen Dienst gelegt, seines Daseins für andere. Und wir lesen das in Matthäus 4. Erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus von seiner Taufe am Jordan zurück und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Dich habe ich erwählt. Diese Sätze hatte ja Jesus gerade bei seiner Taufe gehört. Sie bestimmten ja auch sein Selbstbewusstsein. Aus dieser Grundüberzeugung, aus dieser Sicherheit heraus diente Jesus. Und damit komme ich zu der ersten Voraussetzung, wie wir dienen können, damit es dem anderen gut tut. Ich kann dem anderen nur dann so dienen, wie Jesus das tat, wenn erstens, ich weiß, wer ich bin. Erst wenn ich mir meines eigenen Wertes bewusst bin, kann ich anderen wirklich frei dienen. Das ist das, was an Jesus so faszinierend ist. Er hatte die Freiheit, Nein und Ja zu sagen, Einzelnen oder Massen zu begegnen, große oder kleine Dinge zu tun, aber dabei kommt einem Jesus nie gehetzt oder getrieben vor. Er brauchte sich und anderen halt nicht ständig zu beweisen, dass er wichtig war. Und das machte ihn frei. Das machte ihn frei, wirklich zu dienen. Ich glaube, ohne dieses klare Bewusstsein von unserem eigenen Wert wird jeder Dienst zur Sklaverei und führt in die Abhängigkeit. Mach dich persönlich klein und nicht groß. Warum? Weil ich abhängig bin vom Lob, von der Meinung und der Anerkennung von anderen Menschen. Ich diene dann vor allem, um es den anderen und mir zu beweisen. Ich erdiene mir wortwörtlich meinen Selbstwert. Und das macht mich kaputt. Das bringt eine Schieflage auch in jede Beziehung. Und es tut dem anderen auch nicht gut. Wenn du in dieser Gemeinde mitarbeitest oder in einer anderen karitativen Organisation, um dir deinen Selbstwert daraus zu verdienen, um den daraus zu ziehen, egal, ob du auf der Bühne saugst oder auf der Bühne stehst, dann tust du niemandem einen Gefallen. Gott nicht, dem anderen nicht und vor allen Dingen dir selbst nicht. Tust du das aber, nachdem du Gottes Stimme gehört hast, die zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, dich habe ich von jeher geliebt, dich habe ich einzigartig gemacht, dir Gaben, dir Träume, dir eine Persönlichkeit in die Wiege gelegt, die dich von allen anderen unterscheidet. An dir habe ich meine Freude. Dann wird es ein Dienst werden, der dich erfüllt und der auch anderen Menschen gut tut. Ohne dass ich weiß, wer ich bin, was meine Gaben, was meine Stärken, was aber auch meine Schwächen sind, kann ich nicht befreit dienen. Und das Zweite ist, was ich euch mitgeben will, ich kann dem anderen nur dann so dienen, wie Jesus das getan hat, wenn ich meine innersten Motive geklärt habe. Jeder von uns hat ja Sehnsüchte, die uns immer wieder aus unserem Trott reißen und uns den Horizont eröffnen. Bevor Jesus seinen Dienst auf dieser Welt antrat, hat ihn der Teufel ja zunächst auf Herz und Nieren geprüft, wollte ihn auch an seinen Sehnsüchten packen, um seine innersten Motive ans Tageslicht zu zerren. Dreimal hat er Jesus versucht, drei zutiefst menschliche Sehnsüchte angesprochen und dreimal ist Jesus diesen Fallen ausgewichen, die in diesen Sehnsüchten stecken. Ich glaube, dass diese Sehnsüchte in jedem von uns stecken. Und erst wenn wir uns unsere tiefsten Motive bewusst gemacht haben, können wir anderen befreit dienen. 40 Tage und 40 Nächte lang aß er nichts. Der Hunger hat Jesus gequält. Und dann kam der Teufel zu ihm und fordert ihn raus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Jesus antwortete, nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von dem, was Gott sagt. Und das ist diese erste Sehnsucht, meine Sehnsucht, Not zu lindern oder die Helferfalle. Kennst du das, dass du die Not anderer Menschen am eigenen Leib spürst, dass ihr das richtig zu schaffen macht? Dass du sagst, hey Mann, wenn ihr doch nur vertrauen würdet, wenn du dich dann nur an Gott wenden würdest, dann würde da Veränderung passieren. Aber die Leute wollen das nicht. Und du spürst am eigenen Leib, du leidest mit Gott mit. Und hier ist es so, natürlich litt Jesus Hunger, nachdem er 40 Tage lang nichts gegessen hat. Aber am meisten hat Jesus, glaube ich, gelitten, dass er Millionen von Menschen vor seinem inneren Auge gesehen hat, die wie er auch Hunger gelitten haben, die Tag für Tag sogar am Hungertod sterben. Und die Frage ist, warum sollte er Jesus angesichts dieser unbeschreiblich großen Not auf der Welt nicht seine Gaben einsetzen, um diesen Missstand augenblicklich zu beheben? Er konnte das doch. War er nicht der Sohn Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde übergeben ist? Hätte er nicht jede leibliche Not aller Menschen beheben können? Warum ist Jesus nicht auf die Versuchung von Satan eingegangen und hat aus Steinen Brot gemacht? Ich glaube, weil er von der Helferfalle wusste, in die uns unsere Sehnsucht zu helfen führen kann. Die Helferfalle ist das Gefühl, dass alles von mir abhängt. Ich bin verantwortlich, dieser Not zu begegnen. Und ich reibe mich dann auf, bis ich nicht mehr kann, bis ich ausbrenne. Denn schließlich hat Gott mir ja auch die Gaben gegeben, mich da einzusetzen. Und hier sagt Jesus ganz klar, Gott kann die Not auch durch andere Mittel beheben, auch anders beheben, als du denkst. Auch anders beheben als durch Brot. Gott kann, wenn er will, uns auch anders versorgen, als wir das natürlicherweise tun würden. Und die tiefste Not der Menschen, die Trennung, ist ja die Trennung von dem lebengebenden Gott, die kann gar nicht mit Brot gestillt werden. Auf jeden Fall müssen wir auch hier lernen, gelassen zu sein. Glaube ist unbegrenztes kindliches Vertrauen. Gott kann und wird ihm auch dort erhalten, wo nichts mehr ist, wo alles gegen unsere Vernunft spricht. Und er hat noch andere Möglichkeiten als meine. Dann nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn an den Rand der Tempelmauer. Spring hinunter, forderte er Jesus auf. Du bist doch Gottes Sohn. Und es steht geschrieben, Gott wird seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Jesus entgegnete ihm, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Und das ist die zweite Sehnsucht, meine Sehnsucht, anerkannt zu sein oder die Starfalle. Was wäre das für eine Show gewesen, oder? Auf den Tempel steigen und vor dem ganzen religiösen Establishment ein für alle Mal deutlich zu machen, mit wem sie es hier zu tun haben. Stell dir das mal vor, Jesus steigt auf den Petersdom, springt ohne Bungee-Seil und Fallschirm runter und landet mitten in dem Ostersegen des Papstes vor Tausenden von Menschen, vor Millionen Menschen, die vor den Kameras zu Hause zugucken. Der Teufel wollte Jesus überreden, mit Hilfe der göttlichen Allmacht seine messianische Tätigkeiten mit einer gewaltigen religiösen Show feierlich zu eröffnen. Jesus sollte sich so öffentlich für den Messias, den Erretter des Volkes, erklären. Aber auch hier gilt, die Sehnsucht, anerkannt zu sein, ist legitim. Sie steckt in jedem von uns drin und ist erstmal zutiefst menschlich. Aber Achtung vor der Starfalle. Die Gaben, die Gott uns gegeben hat, ich habe das ganz am Anfang gesagt, sei es zu singen, sei es zu organisieren, zu lehren, zu musizieren, zu dienen, zu helfen, bestimmen zwar unsere Identität und wir können uns über die auch richtig freuen, aber sie entfalten erst dann ihr wahres Potenzial, wenn wir sie in den Dienst dessen stellen, der der Geber aller Gaben ist. Wenn wir die nicht für uns einsetzen, sondern für Gott einsetzen. Die Gaben, die Gott uns anvertraut hat, sind uns nicht gegeben als Selbstzweck, um uns selbst irgendwie groß zu machen, sondern als Mittel zum Zweck, um ihn und sein Reich groß zu machen. Aber gerade dann, wenn wir sie für Gott einsetzen, werden auch wir groß. Die Starfalle vermeiden wir durch ein selbstbewusstes, aber gleichzeitig demütiges Einsetzen unserer Gaben. Wie sich so eine gelungene Tonvase zum Beispiel über jedes Kompliment freut und doch weiß, dass das Lob eigentlich dem Töpfer gehört. Warum willst du dienen? Um deinen Platz auf dieser Welt in anerkannter Weise zu besetzen oder um Star zu sein? Was sind deine Motive? Nun führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, bete allein Gott deinen Herrn an und gehorche ihm. Und das ist die dritte Sehnsucht, die Welt zu gestalten und die Machtfalle. Israel hatte die Verheißung, dass sie die Oberherrschaft über alle Völker bekommen werden, um ein Friedensreich auf dieser Welt zu errichten. Und sie warteten auf den Messias, durch den diese Verheißung ja erfüllt werden sollte. Und daher knüpft der Teufel sehr subtil an diese Verheißung an. Jesus, du bist doch der Messias, du bist doch gekommen, um das Friedensreich aufzubauen. Hier, ich gebe dir die Macht über alles, dann kannst du deinen Auftrag erfüllen. Du musst nur einen klitzekleinen Kompromiss machen, mache es auf meine Art. Was für ein verlockendes Angebot. Kein Dienen, kein sich erniedrigen, keine Füße waschen, kein missverstanden werden. Keine Verfolgung, kein Leiden und kein Tod am Kreuz. Nur kurz sich vor dem Teufel beugen und dann die Macht zu haben, zum Guten für die Welt Macht auszuüben. Endlich das erwartete Friedensreich aufzubauen. Und ich frage mich, wie oft ist die Kirche, aber wie oft sind auch wir ganz persönlich in diese Falle getappt? Wir wollen doch nur das Gute für die Welt, für unsere Kinder, für die Menschen, denen wir dienen. Was ist also schlimm daran, wenn wir dafür ein bisschen Macht einsetzen? Jesus hat nur eine Macht eingesetzt, die Macht des demütigen Dienens. Die Sehnsucht, diese Welt zu gestalten, die hat Gott in uns gelebt, aber Vorsicht vor der Machtfalle. Es gibt nur einen, vor dem wir uns beugen sollen und vor dem unser ungeteilter Gehorsam gehört, nämlich Gott. Da gab der Teufel auf und verließ ihn. Und die Engel Gottes kamen und dienten Jesus. Ich kann dem anderen nur dann so dienen, wie Jesus das tat, wenn mir gedient worden ist. Gerade Leute, die sehr viel dienen, die tun sich ja ganz schwer damit, sich auch mal einfach verwöhnen zu lassen. Aber selbst Jesus hat das offensichtlich gebraucht. Wie viel mehr brauchen wir das dann? Erst wenn andere Engel uns gedient haben, können wir befreit dienen. Und deswegen ist das nicht nur okay, sondern geradezu vorbildlich, wenn du sagst, ich möchte mir auch in dieser Gemeinde erstmal dienen lassen. Dafür ist Gemeinde da. Ja, noch mehr, wenn du dir nie hast dienen lassen, nie von Gott, nie von seinen Engeln verwöhnt wurdest und immer wieder verwöhnt wirst, dann kannst du gar nicht richtig befreit dienen. Jesu Leben war gekennzeichnet von einem Rhythmus von Arbeit, also im Tun, von Stille im Sein auch vor Gott und Feier, Hochzeit zu Kana, Partys mit den Sündern. Und er ließ sich weder von seinen Jüngern beirren, die oft meinten, er täte zu wenig, noch von den Pharisäern, die meinten, er feiere zu viel. Und ich hoffe sehr, dass wir diesen Rhythmus in unserer Gemeinde auch immer wieder entdecken und leben können. Dieses Arbeiten, diese Stille und dieses Feiern. Amen.